Hallo und herzlich willkommen bei Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast. Mein Name ist Sarah und hier komme ich mit Menschen ins Gespräch, deren berufliche Wege sich durch interessante Schlenker auszeichnen. Ja, und heute freue ich mich sehr, euch Barbara Pachel-Eberhardt vorzustellen. Ich selber habe sie im letzten Jahr bei einem ihrer Tagebuchkurse kennengelernt und mittlerweile viele weitere besucht. Das erste Mal jedoch wurde sie mir und vielen anderen Menschen 2010 bekannt, als ihr Buch 4-3, wie ich nach dem Verlust meiner Familie zu einem neuen Leben fand, zum Spiegel-Bestseller wurde. Sie hatte es geschrieben, nachdem ihr Mann Heli und ihre beiden Kinder Timo und Fini bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. Damals schrieb sie: »Wenn es in mir, die ich nichts mehr zu verlieren hatte, irgendwo noch eine Sorge gab, so war es die Angst vor der Sprachlosigkeit. Die Angst davor, dass Freunde den Kontakt meiden würden, weil sie nicht wussten, wie sie mir begegnen sollten. Dass irgendjemand aus Verlegenheit und Scham die Straßenseite wechseln würde. Dass ich eine Außenseiterin werden könnte, jetzt, da die Geborgenheit einer Gemeinschaft wichtiger für mich sein würde als alles andere. Deshalb habe ich mich entschlossen, meine Gedanken aufzuschreiben, sie zu verschicken, an alle.« Ja, und seitdem ist das Schreiben und die Kraft, die es freisetzen und die Verbindungen, die es schaffen kann, immer mehr zu einem festen Bestandteil ihres neuen Lebens und auch Arbeitens geworden. Deswegen freue ich mich heute, mit ihr über Spurenwechsel und alles, was sie damit verbindet, zu sprechen. Dabei stoßen wir darauf, dass diese in ihrem Leben immer mal wieder eine Rolle gespielt haben und wahrscheinlich auch spielen werden. Nicht nur, als sie nach dem Tod ihrer Familie ihre damalige Tätigkeit als Klinikclown beendet und in eine neue Identität als Autorin, Rednerin und Expertin zu dem Thema Trauer in all seinen Facetten hineinwächst, sondern auch viel früher, als sie sich in Studienjahren zwischen der Liebe zur Mathematik und der Hingabe an die Musik entscheiden muss. Und viel später, als sie spürte, dass es sie erschöpfte, die, wie sie manchmal sagt, professionell Trauernde zu sein. Heute ist die Lieblingslebensgefühlsmanufaktur Hauptschauplatz ihres beruflichen Wirkens. Es ist der Ort, wo sie Menschen im Internet und wenn es geht, auch im echten Leben ermutigt, begleitet, zusammenbringt und neugierig macht. Neugierig auf einen selbst und neugierig auf das Schreiben. Dabei kann das Gefühl der Trauer immer noch eine Rolle spielen, aber die Hauptrolle spielt das Schreiben selbst. Das Schreiben und wie es grundsätzlich dabei helfen kann, sich selbst besser kennenzulernen, Verbindung zu schaffen und vor allen Dingen Sprachlosigkeit zu überwinden. Sprachlosigkeit, die einen in vielen Lebenssituationen treffen kann. Wie in dieser Tätigkeit als Schreibpädagogin, Unternehmerin und Künstlerin viele ihrer Talente und bisherigen beruflichen Erfahrungen zusammenfließen und wo es möglicherweise noch hingehen kann. Darüber und vieles mehr kommen wir jetzt ins Gespräch. Ja, liebe Barbara Pachel-Eberhardt, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei mir beim Spurenwechsel, dem Berufswege-Podcast, mein Gast zu sein. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen.
Liebe Sarah, danke für die Einladung, danke für dieses wunderschöne Thema. Es ist ja wirklich ein Lebens- und Leib- und Magenthema von mir und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Schön. Ich habe natürlich in der Vorbereitung für unser Gespräch Interviews mit dir schon gewälzt und mir Videos angeguckt und ich war auf deiner Homepage und habe ganz viel Dinge zusammengetragen und dachte
mir... Da bist du ja am Thema Spurenwechsel nicht vorbeigekommen.
Richtig, genau.
Genau.
Das passte gut, habe ich mir gedacht. Mhm. Und es gibt ein Zitat, was ich mir dachte, was ich einfach mal reinwerfe, was von dir stammt und von dort aus hangeln wir uns mal vor. Und zwar hast du gesagt, mein Hauptberuf war es, dem Schlamassel zu begegnen.
und dabei nicht aufzubegehren, nicht beleidigt zu sein, nicht zu verlangen, worauf ich keinen Anspruch habe. Wo kommt das her?
Das stammt ja wohl aus meiner Zeit als Clown, beziehungsweise aus der Reflexion darüber, was dieser Beruf für mich bedeutet hat und immer noch bedeutet. Ich übe den Beruf zwar nicht mehr aus, aber im Herzen und in meiner Seele und sowieso im Grunde meines Wesens habe ich noch sehr viel mit dem Clown und der Haltung des Clowns zu tun. Ja, und das war im Grunde unsere Berufspraxis. In unserer Garderobe sind zwei große Regeln für das Clownsein gehängt. Beide auf Englisch. Die eine hieß, bring your partner into the shit. Und die zweite, always say yes. Und das mehr haben wir eigentlich nicht gebraucht. Und wir sind immer zu zweit. Also ich war Clown im Krankenhaus. Und wir sind immer improvisierend in Zimmer reingegangen. Wir wussten nicht mehr als, wie alt ist dieses Kind? Was hat es für eine Erkrankung? Oder worauf müssen wir Acht geben? Und mehr wussten wir nicht. Und wir haben die Tür aufgemacht und mit dem gearbeitet, mit dem gespielt, was uns begegnet ist. Und natürlich miteinander. Und das hieß, den anderen und einander ins Schlamassel zu bringen und nicht davon zu laufen.
Das heißt, ihr seid immer zu zweit als Clown in die Zimmer reingegangen?
Genau. Ja, als Problememacher und damit auch als Unterstützer, weil das war so auch so die dritte Regel, die ist zwar nicht an der Wand gehängt, aber das, die war einer, die uns ein Lehrer mal mitgegeben hat, let your partner shine. Also gib ihm die Chance, über Probleme, vor die du ihn stellst, das Beste in sich herauszukramen und zur Höchstleistung aufzulaufen. Mhm. Das haben wir gemacht, ja. Das habe ich gemacht, 10 Jahre lang mit wechselnden Partnern in einem wunderbaren Team von 10 Menschen. Wir haben uns in- und auswendig gekannt. Wir haben natürlich auch gewusst, um die Stärken der anderen, um das, was sie besonders gerne machen, was sie besonders ausdauernd machen wollen oder wo sie einfach auch mühelos Kinderaugen zum Strahlen bringen und auch Elternaugen. Und das war unsere Aufgabe. Also ich glaube, ich war vom Beruf noch mehr Partnerin als Clown, weil das war so wirklich unsere Hauptaufgabe, immer den anderen eine Bühne zu bereiten. Und der Clown ist der letztendlich immer zurücktreten will und dann immer aus Versehen, aber ganz vorne an der Rampe steht. Und das ist so, dass der zweite Teil des Zitats, das du vorgelesen hast, der Clown auf der Bühne, er ist immer auf einer Bühne, die ihm eigentlich nicht gehört. Also eine klassische Clown-Impro, die man am Anfang übt, ist ja, da soll eigentlich das große Theaterstück stattfinden jetzt gleich. Und der Clown ist die Putzfrau, die über die Bühne geht und gar nicht merkt, dass da Publikum ist, sondern dreht sie sich um und merkt, da starren sie 100, 500, 1000 Menschen an und sie ist jetzt am Zug. Und es ist so eine Mischung aus peinlich, was tue ich jetzt hier, aber natürlich auch genießen und spielen mit dem Augenblick und diese Kostbarkeit des geliehenen Augenblicks. Das ist der Stoff, aus dem die Clownarbeit ist. Im Wissen, dass jederzeit und in jedem Moment die echten Schauspieler kommen können oder der Theaterregisseur oder wer auch immer, der dann zum Clown sagt, weg mit dir, du gehörst eigentlich nicht hierher. Und das ist dieses nicht wütend sein, nicht aufbegehren. Das alles, was ich habe im Leben, jeder geschenkte Augenblick und alles, woran ich mich erfreue, letztendlich eher eine Leihgabe auf gewisse Zeit ist. Und wie lang die Zeit ist, das weiß man halt vorher nie. Und dass sie immer zu kurz ist,
ja,
das gehört, glaube ich, auch zum Leben dazu.
Ich finde das
und dass es dazwischen Momente der Langeweile gibt, wo sie zu lang wird und mit der man auch irgendwas machen muss. Aber wenn man die Langeweile durchtaucht hat, dann wird es wieder so lustig, dass man wieder nicht aufhören will.
Ich finde das gerade so interessant, dass du gesagt hast, so dieses Wort peinlich, so dieser peinliche Moment quasi, ist interessant.
Ja, also das ist auch so peinlich, die Peinlichkeit zulassen, ohne in diese ganzen Gewohnheiten der Peinlichkeit zu verfallen. Dieses, oh, ist mir das jetzt peinlich? Oder sich entschuldigen oder überhaupt rausgehen aus der Situation. Wir haben ja so Reaktionsweisen. Üblicherweise, wenn uns was peinlich ist, dann haben wir so unser Standardrepertoire, was wir dann tun. Aber drin bleiben in der Peinlichkeit, das ist was wir eigentlich nicht üben, was wir nicht machen, so normalerweise im Leben. Und vielleicht ist das auch so eine Kernkompetenz des Clowns, also ganz sicher sogar, weil wenn man an Clown-Fähigkeiten übt, also die erste Clown-Fähigkeit, die ich lernen musste, war, mit den Augen immer dorthin zu schauen, wo die Nase ist. Man könnte auf Neudeutsch sagen, das ist ein Achtsamkeitstraining gewesen. Aber es ist eine ganz simple Übung, die jeder sofort machen kann und die unglaublich viel mit uns macht. Also wenn wir immer die Nase führt und die Augen schauen dorthin und schauen nicht hinterher und schauen nicht voraus, sondern wir sind ganz präsent mit unserer Nasenspitze und unseren Augen. Das ist auch das, wo Kinder echte Clowns von unechten Clowns gleich auseinander kennen. Und bei manchen Clowns fangen sie zu weinen an. Das sind immer die, die die Augen nicht an der gleichen Stelle haben wie die Nase. Also das war so eine Basistechnik. Und die zweite, und das ist dann schon ein bisschen die hohe Kunst, das nennt man in der Clownsprache das Fiasko. Und das ist eben genau das, was ich vorher schon beschrieben habe, diese Vorstellung. Also wir haben auch gearbeitet mit der Vorstellung, du bist ein normaler Mensch, du machst deine Badezimmertür auf, du gehst ins Badezimmer, bist vielleicht sogar nackt und oder im durchsichtigen Pyjama und da sitzen 1000 Leute und schauen dich an. Und dann bleibst du im Türrahmen stehen. Und die Frage ist, wie lang hältst du dieses Fiasko aus, ohne zu reagieren? Also entweder in Aktionismus zu verfallen oder irgendwie zu blödeln oder dich zurückzuziehen oder was auch immer. Dieser Moment, den kann man jetzt natürlich im Radio nicht oder im Audiofile nicht machen.
Ja,
also der offene Mund, aber das eben nichts tun, diese gefüllte Stille, die voll von Gefühl ist, voll von Potenzial, voll von Geschichte, voll von Zukunft und trotzdem einfach jetzt äußerlich stillsteht. Und dieses Fiasko, das sagen so die großen Clownlehrer, das ist einfach das, was man als Clown, so wie man als Sänger übt, einen Ton lang auszuhalten und schön zu gestalten. Ja, das ist ja nicht starr, wenn ein Sänger lang einen Ton singt, sondern er macht was damit. Und das Fiasko ist sozusagen der Ton des Clowns. Und aus dem kommt dann nicht ein angelerntes Muster, sondern etwas ganz Neues, was ganz dem jetzigen Moment entspricht. Und wir werden ja noch über meine Lebensgeschichte sprechen, aber dass die Fähigkeit, in diesem Fiasko zu bestehen und nicht automatisiert zu reagieren, dass ich das in meinem Leben später noch dringend gebraucht habe, das wissen all die, die meine Lebensgeschichte kennen.
Genau, wollen wir da einen Schlenk machen, richtig zum Spurenwechsel? Du hast jetzt gesagt, du hast als Clown gearbeitet. Möchtest du eine Überleitung machen?
Ja, wobei es mir jetzt fast zu einfach wäre, gleich über das zu sprechen, was nach dem Clown kam oder ja mitten in meinem Clownleben. Ich glaube, mir ist noch wichtig, vorher zu sagen, dass ich Clown wurde, war ja auch schon ein Ergebnis von ziemlich vielen Spurenwechseln. Also wenn wir über Spurenwechsel im Beruf sprechen, dann, ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, aber ich denke, da gibt es viele, die ja auch schon in ihrem Ausbildungsweg ein bisschen herumprobiert haben oder vieles gemacht haben. Und dass ich Clown wurde, war für mich, also ich war ja angekommen in diesem Beruf des Clowns. Und ich weiß bis heute nicht, wenn nicht dann das Spätere passiert wäre, worüber dann wir noch sprechen werden, ob ich nicht heute noch Clown wäre. Also es war schon ein Angekommensein nach vielen Spurenwechseln. Bei mir war es so, dass ich einfach gesucht habe, lang gesucht habe. Ich war so eine Schülerin, die einfach in allen Fächern gut war. Ich habe mich gespielt, so sagt man in Österreich. Und das passt eigentlich zu meiner heutigen Philosophie sehr, weil ich das Leben grundsätzlich als großes Spiel betrachte und sehr gern spielerisch an Dinge herangehe. Und ich habe in der Schule die Auswahl im Grunde gehabt. Alle meine Lehrer haben gesagt, ja, warum studierst du nicht? Latein, Mathematik, Kunst, Musik, alles. Mir ist alles offen gestanden. Und das ist ja, klingt so toll, aber es ist natürlich auch schwierig dann. Also ich war schon sehr früh auch gefordert, in mich zu hören und zu sagen, was ist es denn, was ich wirklich will? Nicht nur, was will ich, nicht nur, was kann ich, sondern was will ich wirklich? Und es war nicht einfach. Und ich habe mich dann für den Weg der Musik zuerst mal entschieden. Ich habe Querflöte studiert, gar nicht wegen mir selbst, glaube ich, sondern weil einfach meine wichtigste außerfamiliäre Bezugsperson damals meine Querflötenlehrerin war. Die hat mich als Mensch gesehen, die hat mich in meinen Talenten gesehen. Und es war auch so einfach außerhalb dieser ganzen Leistungsschulsache etwas, was mir Riesenfreude gemacht hat, das Querflötenspielen. Und so bin ich dann, die hat mich sehr ermutigt, das Studium zu machen, viel mehr noch als jeder Lehrer, der nie so nah persönlich dran war an mir. Und so habe ich Querflöte studiert, habe aber dann auch bald bemerkt, dass mir das andere abgeht, das Intellektuelle. Und so habe ich dann parallel angefangen, Mathematik zu studieren, also Musik und Mathematik, und habe Ja, und dann bin ich auf ein Thema schon sehr früh gestoßen, schon mit 20, das mich heute auch sehr beschäftigt, nämlich dass die Begrenztheit von Lebenszeit, von Kraft, von Aufnahmefähigkeit und habe gemerkt, das ist jetzt insgesamt einfach zu viel. Ich brauche auch relativ viel Schlaf, also die Tageszeit war dann doch beschränkt und dann musste ich mich entscheiden. Und das war so der erste, also zuerst gar nicht einmal Spurenwechsel, sondern einfach eine Entscheidung zwischen zwei Spuren. Ja. Und ich habe mich dann für die Kunst wieder entschieden. Also da, ja, der erste Spurenwechsel war eben eine Entscheidung quasi für ein Gleis, könnte man sagen, eins von zwei.
Und also dann, quasi das Gleis weg von der Mathematik hin zur Kunst?
Nein, es war zuerst die Musik, die Musik, dann habe ich gemerkt, das ist nicht vollständig, dann eben dazu die Mathematik und dann die Frage so, welche von den beiden Spuren verfolge ich jetzt weiter, konsequent, wenn ich merke, beide gehen zusammen nicht. Und da bin ich eben dann wieder zurück zur Musik und habe mich von der Mathematik verabschiedet. Aber dann, der zweite Anlass zum Spurenwechsel, das war so meine eigene Begrenztheit in mir selbst. Der zweite Anlass zum Spurenwechsel war dann die Begrenzung von außen, weil ich in der Musik dann, ich habe so ein pädagogisches Studium gemacht, wollte aber immer ins Orchester und ich habe die Aufnahmeprüfung fürs Orchester einfach dann nicht bestanden. Und zwar zweimal nicht bestanden und beim zweiten Mal, damals war ich 23 mit den Worten, du bist halt schon zu alt. Das heißt, das war ein Punkt, Point of No Return eigentlich. Und dann war ich frustriert und sehr traurig und habe dann einfach gewusst, auf Dauer in der Musikschule mag ich nicht bleiben und musste mich mit dieser äußeren Hürde auseinandersetzen und habe dann einfach nochmal was ganz Neues angefangen mit 23, ermöglicht durch meine Eltern, die das auch mich da sehr unterstützt haben und also ich wollte Kindergärtnerin dann werden, weil ich in der Zeit auch Blockflöte unterrichtet habe in Schulen. Also ich habe so auch das Gefühl, der Same für das Nächste liegt ja immer schon davor. Manchmal sind es die Nebenschauplätze, die man vorher macht. Also die Bar
die dann zu Hauptschauplätzen werden.
Bitte?
Die dann zu Hauptschauplätzen werden können.
Ganz genau, ja. Also es war so, Barbara will Orchester studieren, gezwungenermaßen, oder es ergibt sich halt so am Weg, wenn sie Pädagogik werden studiert, dass sie auch anfängt, in der Musikschule zu unterrichten. Und weil die Blockflötenklasse auch gerade unbesetzt war, habe ich die Blockflötenklasse dazugenommen. Und auf einmal habe ich gemerkt, hey, das, was eigentlich der Nebenschauplatz des Nebenschauplatzes war, ist doch eigentlich etwas, was mir Riesenfreude macht. Und ich habe es zum Hauptschauplatz, zum Neuen gemacht. Und meine Mutter hat dann ein bisschen mitreden dürfen. Hat gesagt, naja, als Grundschullehrerin verdienst du mehr als Kindergärtnerin, mach doch das Grundschullehramt. Ja. Und dann habe ich das gemacht.
Barbara, darf ich dich was fragen? Und zwar, wie war da dein Gefühlserleben zu der Zeit, als du dich entscheiden musstest quasi, also du hast ja gemerkt, auch man irgendwie das Intellektuelle, das fehlt mir trotzdem, obwohl ich in der Kunst, in der Musik aufgehe. Wie war das für dich, da eine Entscheidung zu treffen? Weißt du das noch, wie du das empfunden hast?
Es war wirklich sehr hart, es war viel mit Traurigkeit verbunden und ich habe mich damals, ich glaube, alleine hätte ich diese Entscheidung nicht treffen können. Und meine Eltern waren dann nicht so die besten Ansprechpersonen, weil die einfach, die haben alles so toll gefunden, was ich mache. Die waren aber jetzt mit keinem, sie waren in beiden Feldern jetzt nicht so, also mein Vater schon als Informatiker und hat dann eher zur Mathematikseite tendiert. Meine Mutter kommt eher aus der künstlerischen Familie, aber es war nicht, die waren beiden gegenüber so offen. Und ich bin dann einfach zu dem Lehrer auf der Mathematik-Uni gegangen, den ich am heißesten geliebt habe. Der war auch ein Philosoph und selber Musiker. Das war vielleicht auch ein Segen. Ja. Mit dem konnte ich mich da wirklich austauschen. Und ich habe an dem Tag, nachdem ich bei ihm eine Eins bekommen habe in der Übung, bin ich zu ihm gegangen und gesagt, so, jetzt brauche ich Rat. Und was raten Sie mir? Und ich weiß noch, das war einfach ein Segen. Er hat mir in kurzen Sätzen gesagt, also wenn es nach mir ginge, ich würde die Musik wählen. Und er hat mir dann noch eine Postkarte am nächsten Tag in die Vorlesung mitgebracht. Also das war so großartig für mich. In Wien gibt es die Statue von Johann Strauss in Gold im Stadtpark. Und davor ist ein Blumenbeet in Form eines Notenschlüssels. Und diese Karte habe ich heute noch. Und er hat draufgeschrieben, in die Karte, mathematisch gesehen ist das, was du da siehst, eine Kurve. Aber du weißt, dass es mehr ist. Und dieses Mehr ist es, was dich berührt. Und ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg.
Oh, wie schön.
Ja, also ich glaube schon, dass Mentoren an gewissen Schlüsselstellen im Leben einfach sehr wichtig sind. Und man könnte natürlich sagen, die kommen dann so als Schutzengel. Oder man könnte auch sagen, man ist einfach in solchen Momenten, glaube ich, auch sehr offen für Mentoren. Und ich glaube, natürlich muss man immer aufpassen, dass man da nicht manipuliert wird und so. Aber ich glaube, es gibt einfach diese Menschen, die sprechen in wenigen Sätzen zu einem oder in Symbolen und man merkt, es berührt einen ganz tief. Und das Zweite, was dann noch war, ist, dass ich damals, ich weiß noch, also ich habe dann sogar die Querflöte eine Zeit lang, sogar 2 Monate oder so liegen gehabt und habe gar nicht mehr spielen wollen. Habe mich mehr in die Mathematik vertieft und ich weiß noch, ich bin in der Straßenbahn gesessen mit meinem Walkman damals noch, da konnte man Radio empfangen und mit meinen Kopfhörern und da hat ein Konzert, ein Orchesterkonzert, also eine Symphonie gespielt und auf einmal war da eine Solostelle von einer Flöte und ich habe so zu weinen angefangen, mitten in der Straßenbahn, weil ich gemerkt habe, ja, das ist es.
Das berührt so ganz tief irgendwie, ne?
Berührt mich ganz tief, ja. Ja. Genau, also so ging es mir, dass ich da einfach sehr offen war, nicht auf Zurufe, aber auf den inneren Ruf, der damals einfach dann ganz laut geworden ist. Und ich glaube, ich habe dann schon einfach mehr Sehnsucht nach der Musik gehabt als nach der Mathematik.
Es hört sich auch so an, als hätte dieser Lehrer diese Sehnsucht erkannt oder als hätte er sie dir widerspiegeln können, eigentlich in dem, was er gesagt hat.
Ja, ja, schon, ja. Er hat mich da angesprochen. Und natürlich, wenn das Machmusik von einem Musiker kommt, dann ist das die eine Sache. Aber wenn das Machmusik genau von der anderen Seite kommt, dann ist das natürlich nochmal kraftvoller.
Ja.
Ja, also ich setze mich auch gern mit kritischen Menschen auseinander einfach. Oder mit Menschen, die mir vielleicht was sagen, was ich nicht hören will. Und wenn die mir dann genau das bestätigen, was ich selber spüre, dann ist es, ja, dann ist diese Kraft sehr stark, die daraus erwächst. Mhm. Aber eben, es war ja dann eigentlich noch die Sehnsucht und die Suche, also auch Orchestersymphonie, es war die Suche eben nach dem, was ich dann letztendlich nicht erreicht habe. Mhm. Und dann, ja, das also war so der erste große Punkt des Scheiterns in meinem Leben. Das war ich überhaupt nicht gewöhnt. Also mit 23 hatte ich in meiner Schulkarriere nichts anderes als lauter offene Türen, lauter sehr Gutes im Zeugnis. Ja, und dann stand ich da und eigentlich war meine Welt zusammengebrochen. Und der Weg dann war, also da war noch ein Sommer dazwischen, das war schrecklich, ich bin an dem Tag der nicht bestandenen Aufnahmeprüfung nach Hause gekommen und habe im Postkasten geschaut und da war die Mitgliederzeitung der Studenten der Kunstuni Wien, also die Mitgliederzeitung von der Gemeinschaft, aus der ich gerade eigentlich rausgekickt wurde. Und die habe ich genommen und am Küchentisch geknallt und mit der Rückseite nach oben. Und da war eine kleine Anzeige, Kindertheater sucht Schauspieler. Und ich habe einfach so als Reflex, es war kurz vorm Sommer, und ich habe dort einfach angerufen und gesagt, ich komme. Und wurde dann zum Training eingeladen und habe einen Sommer lang dann Kindertheater gespielt. Also ich habe dann auch gleich, die haben wirklich dringend wen gesucht und ich habe dann gleich eine Rolle übernommen in einem Stück. Und das war dann so dieser Sommer, wo ich herumgetingelt bin und wo ich einfach auch viel mit kleinen Kindern, mit Volksschülern und mit Kindergartenkindern zu tun hatte. Und so, das hat dann auch noch dazu beigetragen, zu diesem nächsten Karriereschritt, ja, der Grundschullehrer. Mhm. Und es wäre nicht ich, wenn ich nicht wieder mitten im Studium irgendwie angedacht hätte, vielleicht doch noch was anderes machen zu wollen. Ich habe zu der Zeit auch viel jongliert, viel Straßentheater gespielt und
War das ganz neu für dich, also diese ganze Theaterszene, sage ich mal, als du in die Clownerie reingerutscht bist, oder hast du da vorher schon mal Berührung mit gehabt?
Nö, ja, das war auch so ein Nebenschauplatz, also ein Hobby eigentlich. Das habe ich im Sommer mal irgendwann probiert. Also ich muss, es ist ja schwierig. Es wäre so schön, wenn Karrieren linear zu erzählen wären. Zuerst das und dann habe ich das entdeckt. Aber nein, ich glaube, dieses Prinzip, also es wird mir jetzt erst klar, ja, dass diese heimlichen Nebenschauplätze dann plötzlich groß werden. Ich glaube, das ist zumindest in meinem Leben wirklich, wenn ich das jetzt so anschaue, kommt das immer wieder vor, fast ein Leitmotiv. Weil eigentlich weiß ich noch, dass ich in der Schule, also 2 Jahre vor dem Abi zu meiner Sitznachbarin, mich hat das plötzlich irgendwie alles, also ich wollte das alles nicht mehr. Mich hat diese ganze Leistung in der Schule, ich wollte es nicht mehr. Und das ist mir leicht gefallen, aber ich habe mich auch unglaublich gelangweilt. Und ich weiß nicht, ich habe zu meiner Sitznachbarin an irgendeinem Tag plötzlich ihr zugeflüstert, ich glaube, ich werde Clown. Das war aus dem Nichts. Also das war auch nicht vorbereitet, das hat sich nicht angekündigt. Aber mein Vater hat mir manchmal Videos gezeigt von Charlie Rivel und von anderen Clowns. Der hat das sehr mögen und im Zirkus haben mir die Clowns auch immer gefallen. Und das war plötzlich, es war aber eher so ein, was ist die verrückteste Idee, die ich haben könnte? Wenn das alles irgendwie gleichermaßen langweilig ist, dann wäre ich halt Clown. Und wieder hat meine Mutter mich total ernst genommen. Ich habe das ihr das zu Hause erzählt dann am Nachmittag und damals gab es noch kein Google, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also nichts. Ja. Und die hat mit Leuten dann geredet und meine Tochter will Clown werden und irgendwann ist sie heimgekommen und sagt, du, in Moskau gibt es eine Schule, da kann man Clown werden. Und dann habe ich es plötzlich mit der Angst zu tun bekommen. Ich sag, Mama, naja, also ja, nein, so ernst war das dann doch nicht gemeint. Also von zu Hause nach Moskau, das war mir dann zu viel. Aber ich habe dann während meines Musikstudiums irgendwann so einen Kurs entdeckt im Sommer, Sommerschule in Graz für Theater und Straßentheater. Und da war ein Clown-Kurs und da habe ich mir gedacht, ja, das mache ich doch jetzt im Sommer. Das war 2 Jahre vor dieser Kindertheaterzeit. Also es war schon auch schon da, ja, es war gelegt. Und ich habe dann auch in der Sommerschule habe ich dann auch zu jonglieren begonnen. Und das war ein Feld. Es hat mir halt, und es war schon ein bisschen, also diese Mischung aus Geschicklichkeit jetzt von der Flöte und auch intellektuellem gefordert sein, noch mehr als in der Musik, so ist es mir zumindest vorgekommen. Das Jonglieren ist schon auch eine große intellektuelle Herausforderung. Ja, weil verschiedene Muster mit Bällen zu jonglieren und die Körperbeherrschung so zu machen, es hat auch ein bisschen was Mathematisches.
Und mit Takt hat es auch zu tun.
Ganz genau, ja, ja. Und auch mit Ästhetik und ja. Und auch mit Pädagogik, was ja dann auch meins war, weil man sich selber ja Dinge beibringen muss dauernd beim Jonglieren. Also Jonglieren ist ein unglaublich schöner Lernweg und ein unglaublich schöner Weg, sich selbst in seinem Lernstil kennenzulernen. Wie schaffe ich es, von 3 Bällen auf 4 zu kommen? Ja? Oder wie schaffe ich es, 5 Bälle, was völlig unmöglich ist, ja? Schritt für Schritt in der Luft zu halten? Und das, ja, also im Grunde kann man sagen, im Jonglieren war alles, was ich bisher getan habe, und das ist vielleicht so das zweite Prinzip, ja, erstens eben die Nebenschauplätze und zweitens das Prinzip der Vervollständigung. Ja, was finde ich für ein Berufsbild oder für ein Tätigkeitsfeld, in dem ich alles, was vorher noch getrennt voneinander war, plötzlich zusammenfließt? Und das habe ich im Jonglieren und damit dann auch in der Clownerie gefunden. So kann man das eigentlich sagen. Und jetzt noch der Vollständigkeit halber, also von der Chronologie her war es so, dass ich mein Grundschullehramt dann fertig gemacht habe, obwohl ich eigentlich schon dachte, nein, in die Volksschule will ich auch nicht. Vor allem, weil ich in meinem großen Blockpraktikum, da mussten wir 4 Wochen unterrichten in einer Grundschulklasse und ich habe da 4 Wochen im Grunde Kindertheater gespielt. Den Kindern hat es furchtbar viel Spaß gemacht. Ich war kurz vor dem Burnout, aber es war halt mein Zugang. Und das war dann eigentlich die logische Konsequenz, dass ich gemerkt habe, okay, das erschöpft mich so. Das ist es zumindest noch nicht. Und warum dann nicht gleich ins Kindertheater gehen? Und dann zufällig habe ich damals erfahren, dass die, da wo ich gewohnt habe, bei den Klinik-Clowns im oder Roten Nasen haben die geheißen, der Verein, dass die Clowns suchen. Und dann war das ja, ist im richtigen Moment passiert eigentlich. Ich habe mich dann im Sommer beworben und wurde aufgenommen. Und das heißt, nach meinem Grundschullehrerabschluss konnte ich dann gleich in den Beruf als Clown einsteigen. Und ich weiß noch, also das war dann so wie die Wiedergutmachung der verpatzten Aufnahmeprüfung. Es war, ich bin da laut schreiend, jubelnd an der Mur damals in Graz mit dem Fahrrad entlang gefahren und habe gar nicht gewusst, wohin mit dieser Freude, mit diesem Glück. Ja, und eben, ich war angekommen, voll und ganz, ganz und gar und habe 10 Jahre diesen Beruf einfach geliebt und habe nicht genug bekommen können davon.
Das ist so schön, weil man sieht es dir auch richtig an, wenn du jetzt davon erzählst, dann geht so richtig die Sonne auf.
Ja, ja, ja. Und dann spielt halt wieder das Leben mit. Ja? Also das eine sind wir, die wir suchen und dann irgendwann finden und dann uns so wünschen, dass wir bleiben können und dann war eben was anderes, weil dann kam eben dieser Tag, an dem ich statt als Clown auf die Intensivstation zu gehen im Grazer Kinderkrankenhaus, wo ich eigentlich mit meinem Partner verabredet war und hingehen hätte sollen, bin ich plötzlich in einer anderen Rolle hingegangen, nämlich als die Mama, deren Kinder dort liegen, weil mein Mann Heli eben an diesem Tag einen Unfall gehabt hat an einem unbeschrankten Bahnübergang und selber gestorben ist. Und meine beiden Kinder sind genau auf diese Station gekommen, wo ich als Clown normalerweise gearbeitet habe. Und die Tragweite dieses Ereignisses, also natürlich ist einem sofort klar, dass das eine enorme Tragweite hat, seelisch und emotional und lebensmäßig, aber dass das letztendlich auch für meinen gesamten Berufsweg eine große Wende einläuten würde, das habe ich damals nicht gewusst und hätte ich auch nie geahnt und nie gewollt. Aber heute, jetzt ist es 13 Jahre her, kann ich einfach schon zurückschauen und mir die Bausteine zusammensetzen und letztendlich das Lebensweg-Puzzle heute aus dem Ereignis von damals weiter erklären. Aber genau, das war erst einmal einfach, ja, ich meine, das war Fiasko pur. Eben das, was ich vorher gesagt habe, dieses, jetzt ist dieser Moment da. Ne? Jetzt geht die Tür auf und da ist eben nicht das, was man geglaubt hat, was dahinter sein wird, nämlich die vertraute Welt, sondern etwas völlig anderes, was einem unglaublich Angst macht und gleichzeitig einen in dieser Größe des Ereignisses, ja, das ebenso wie ich vorher gesagt habe, da fließt alles, was Vergangenheit war, alles, was Zukunft ist und alles, was Leben überhaupt bedeutet, zusammen. So habe ich es erlebt. Alle Liebe, die ich in meinem Leben jemals erfahren habe, alles, was ich mit meinen Kindern jemals erlebt habe, in Form von tiefer Dankbarkeit, dass ich das erleben durfte. Alles an Möglichkeitsraum, dass es dem vielleicht jetzt aufgeht. Also ich meine, an Fragen vor allem auch. Ja. Was ist es, woran ich noch glauben kann? Was ist es, was das jetzt mit meinem Leben macht? Was ist das, was das mit mir als Mensch machen wird? Für all das war ich vielleicht eben dadurch, dass ich so lange Clown war und das wirklich von der Pike auf gelernt habe, mit solchen Situationen umzugehen, war mir in dem Moment offen. Und ich habe es einfach als ganz großes mystisches Ereignis auch erlebt. Und nicht so, wie man es von außen denkt, als einfach einen Schicksalsschlag, der einen die Keule auf den Kopf haut und man bleibt liegen und das restliche Leben ist schwarz. So war das bei mir eben nicht.
In deinem Vielleicht Buch schreibst du, dass du dich so, dass du so eine ganz große Verbundenheit erfahren hast, auch in dem Moment.
Ja. Es ist natürlich auch bedingt durch die Umstände, dass ich dieses, und ich sage bewusst Glück, ja, also Glück im Unglück kann man natürlich sagen, aber ja, dieser Segen, dass ich meine Kinder, also mein Mann musste ich verabschieden dann, der wurde von der Unfallstelle direkt in die Bestattung gebracht, aber meine Kinder waren zwar auf dem Weg in den Tod, aber doch noch lebendig, also warm und im Koma. Und ich war 4 Tage an ihrem Krankenbett Sterbebett da im Krankenhaus. Und diese 4 Tage sind sicher sehr relevant für das, wie ich das wahrgenommen habe. Also ich meine Kinder 4 Tage lang durchgehend knuddeln, streicheln, mich neben sie legen konnte ins Bett. Und einfach, dass es nicht ein Abschied nehmen war, was ja auch, wo man sagt, das ist so wichtig, ja, dass man hingeht zu Bestattungen, wo einem auch gestattet wird, oft stundenlang da zu bleiben, neben dem Leichnam. Aber bei mir war das eben nochmal was anderes. Ich konnte mich von meinen lebenden Kindern langsam verabschieden, beziehungsweise bei meiner Tochter ja sogar noch hoffen, dass sie aufwacht. Also das war ein bisschen in Zeitlupe, das Ganze. Und das war sehr gut für mich, weil ich dadurch das eben alles so bewusst vollziehen konnte. Also nicht dieses, wow, jetzt ist alles aus, wo sind meine Kinder weg in der Bestattung, ich muss jetzt Abschied nehmen, sondern ich durfte lieben, ich durfte hoffen, ich durfte beten, ich durfte verhandeln mit Gott und mir und dem Leben. Und das alles in einer Zeit, die dann für mich letztendlich nach diesen 4 Tagen ausreichend war.
Das hört sich an wie so ein ganz besonderer Raum, der dir dann nochmal geöffnet worden ist.
Ja, ja. Und da bin ich mir auch dieser Gnade bewusst. Und ich weiß, dass eben nicht jeder Mensch diese Gnade hat. Aber ich weiß eben, das Gute ist, dass Bestattungen auch immer mehr das geben. Also früher hat man das ja gehabt. Da hat man sich ja bei toten Menschen auch, die durften ja dann noch 2, 3, 4 Tage, waren die noch aufgebahrt zu Hause. Das war ganz normal. Und im Grunde habe ich sowas erlebt. Aber man kann das auch... Also es gibt schon Möglichkeiten, das auch mit ganz gestorbenen Menschen zu erleben und man kann diese Dinge auch nachholen. Also daran glaube ich auch ganz fest, dass ein Trauerprozess nicht jetzt in dem Moment stattfinden muss. Natürlich gibt es Idealformen, aber es gibt auch die Möglichkeit, das symbolisch nachzuholen. Später, viel später, nach vielen Jahren. Also auch ich habe so Sequenzen in meiner Trauerzeit, wo ich Dinge dann später nachholen musste. Vor allem das auslassen und nicht mehr können, zum Beispiel das Nicht-Stark-Sein. Habe ich viele Jahre gebraucht, bis ich das endlich nachholen konnte. Letztlich eigentlich den Zusammenbruch, also den habe ich damals einfach nicht zugelassen. Ja. Und jetzt könnten wir natürlich viel über Trauer und Trauerbewältigung reden und gleichzeitig reden wir über Spurenwechsel. Und ich denke mir, es passt eigentlich genau dazu, weil ich dann eine Phase hatte, also ich habe dann zwar noch als Clown gearbeitet, aber ich habe dann, es waren eigentlich auch eher äußere Umstände, die ich aber heute als positiv bewerte, die dann dazu geführt haben, dass ich doch, also die Clownarbeit beendet habe. Das war also zum Teil ganz banal, dass im Krankenhaus in Graz die Leute mich dann erkannt haben. Ja, ich war dann im Fernsehen und es wurde einiges über mich berichtet, auch in großen Zeitungen, Zeitschriften. Und da so viel schminken konnte ich mich gar nicht, dass die Menschen dort mich nicht erkannt hätten. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade gut für die Jobdescription, wenn man als Clown kranke Kinder und Eltern von kranken Kindern ermutigen und aufmuntern sollen. Und dann schauen die Frau an und wissen, oh, das ist die, wo die Kinder gestorben sind. Ist jetzt nicht die beste Botschaft, die man vermitteln kann. Und das ist an mir geklebt. Also, was mache ich jetzt damit? Ich wollte es eigentlich loshaben, aber es ist natürlich nicht gegangen. Und so habe ich mich dann eigentlich entschieden, also auch durch das Buch, das ich dann geschrieben habe, 4-3, in diese Richtung zu gehen und zu sagen, okay, wenn mir schon das Leben sowas serviert hat, so einen Batzen, der da an mir klebt, dann gehe ich halt damit um, dann mache ich was draus. Und so habe ich dann viele Jahre mich darum bemüht, in eine Identität, auch in eine berufliche hineinzuwachsen, die mir das Schicksal ein bisschen aufs Auge gedrückt hat, sagt man bei uns in Österreich, die ich aber nicht aus freien Stücken gewählt habe. Es war dann mehr so ein Reagieren auf Projektionen von außen. Also habe ich das auch mal durchgemacht und habe es eigentlich ganz gut gemacht. Also weil wenn ich was mache, mache ich es ja entschieden und entschlossen und habe ich es gemacht und habe eine Ausbildung auch gemacht zum Lebensberater. Also das ist bei euch der psychotherapeutische Heilpraktiker und habe dann mir auch eine Praxis gemietet und habe allerlei da gemacht und Vorträge gehalten.
Und das heißt, wenn du sagst, du hast auf Projektion von außen reagiert, deine Zeit quasi als Trauerbegleiterin und Resilienztrainerin?
Ja, genau. Genau, und das habe ich 7 Jahre eigentlich gemacht, habe dann sogar noch ein zweites Buch geschrieben, einen Trauerratgeber. Und dann ist es halt auch verführerisch, aber ich habe dann halt so viel gemerkt, das kann ich gut. Also sowohl Menschen begleiten, empathisch sein, das konnte ich immer schon gut und das habe ich dann halt in dem Beruf angewandt, aber auch dieses auf Bühnen stehen, frei sprechen zu einer großen Menge von Menschen, konnte ich auch gut. Und also das hätte keiner, auch im privaten Kreis. Und ich hatte dann auch noch Erfolg. Ich habe Geld verdient. Das war wirklich, ich war eine gefragte Persönlichkeit da. Es war wirklich sehr verlockend. Und ich habe dann einfach mehr und mehr gemerkt, also so eine Mischung aus Erschöpfung und Wut und auch, also wenn mich dann die Menschen nach den Lesungen angesprochen haben, und es waren schöne Begegnungen, aber ich war dann trotzdem oft so erschöpft einfach nachher. Und manchmal an ganz schlechten Tagen habe ich gedacht, warum erzählen mir die das jetzt alle? Was glauben die, was ich alles tragen kann? Ja? Und das ist natürlich nicht angemessen, weil die Menschen können nichts falsch gemacht. Aber ich habe halt einfach was falsch gemacht, ja? Dass ich mich da nicht gut nicht gut kommuniziert habe. Oder einfach ja auch mich verführen habe lassen in eine Rolle, die eigentlich nicht meine Kernrolle war. Und ich habe damals auch also dann hat dieser Punkt angefangen, wo ich mich ganz viel beschäftigt habe mit so amerikanischen Büchern, dieses What is your why und what is your what und was weiß ich, also so berufliche Identitätssuche, was willst du wirklich und was sind die Menschen, mit denen du arbeitest, da gibt es ja ganze Programme und ich hatte damals dann eben auch Geld und habe investiert in Coaches und Programme und wollte sogar nach Kanada fliegen, ja, um da das ja mir wirklich anzuschauen und habe immer gemerkt, das ist so schwierig für mich, weil immer so diese Frage, was kannst du gut, war da so oft und ich habe immer gedacht, ich kann einfach zu viel. Ich kann vieles gut, ja, und dann war wirklich, also ich glaube, der größte Befreiungsmoment für mich war der Satz, den ich mir dann selber gesagt habe, nur weil ich es kann, muss ich es nicht machen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss ein anderes Kriterium anlegen, für was ich will. Ja, also nicht, weil, ja. Und vielleicht ist es sogar, was ich will, was ich noch gar nicht kann, was es dann letztendlich ist. Und im Grunde, also es waren dann schon noch ein paar Schritte danach. Also es ist nicht so, dass ich seither die Suchende bin. Aber also ich traue mir zu sagen, ganz am Ende bin ich noch nicht angekommen in meiner Reise. Aber es war dann doch, eigentlich war es wieder dieses Leitmotiv, ja, einen Nebenschauplatz zum Hauptschauplatz gemacht. Weil nebenbei, dass ich mein Trauerbuch, also mein Memoir geschrieben habe über den Tod eben und dann noch den Trauerratgeber geschrieben habe und dann irgendwann gemerkt habe, mit Trauer wird es mir jetzt zu viel, ich mag nicht mehr. Ich war damals übrigens dann auch schwanger und es war dann aber eine Fehlgeburt. Aber das war für mich auch symbolisch, dass ich gemerkt habe, so, es ist nicht mehr lebensfreundlich für mich. Da drinnen in mir fühlt es sich nicht mehr lebensfreundlich an. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, also ein bisschen pragmatisch war ich dann auch. Da war ich dann immerhin schon, wie alt war ich da? Ich glaube, 41 oder so, oder 40, 39, ich glaube 41 war ich, habe gemerkt, na gut, jetzt nochmal groß eine Ausbildung anfangen, das ist es jetzt auch nicht, aber also irgendwas muss ich jetzt beruflich machen und dann habe ich eben wieder zum Nebenschauplatz gegriffen und habe gesagt, oh, eigentlich so nebenbei bemerkt, macht mir das Schreiben ziemlich viel Spaß. Und nebenbei bemerkt habe ich auch gemerkt, dass, also wie heilsam das Schreiben war für mich. Und dann habe ich doch noch eine Ausbildung gemacht, habe aber parallel dazu schon gearbeitet und habe eben diese Poesie- und Bibliotherapie-Ausbildung gemacht, die eben dazu befähigt und auch da eben hinschaut, wie man Menschen mit Hilfe von Schreiben, mit Schreibmethoden in eine Persönlichkeitsentwicklung führen kann. Und das ist jetzt heute der Beruf, wo ich sage, das, was damals der Clown für mich war, also diese Fähigkeit, oder dieser Beruf, wo ich alles, was bisher geschah in meinem Leben, einfließen lassen kann. Die Kreativität, die Empathie, das logische Denkvermögen. Dazu gekommen eben auch noch diese Freude an der Arbeit mit Worten. Diese Gewissenhaftigkeit auch in der Wahl der Worte.
Und da fließt auch was Musisches mit ein, ehrlich gesagt.
Ja. Also Schreiben ist für mich auch...
So dieses... Wenn die richtigen Worte gefunden werden, dann hört es sich auch, dann klingt es gut. So.
Ja, ganz genau, ja. Und für mich ist das Schreiben auch was sehr Musikalisches. Also gerade der Rhythmus kommt da auch sehr ins Spiel. Dieses, ja, wie klingt ein Satz, dieser poetische Zugang dazu. Und auch, also was ich noch gemacht habe, war auch so ein Nebenschauplatz. Ja. Ich habe viel gesungen immer und habe eine A-Cappella-Gruppe gehabt und habe da für die auch Songs geschrieben und Liedtexte und so. Und das habe ich jetzt auch, wenn ich Texte auch lese zum Beispiel. Ja, also die Stimme spielt ja da auch eine ganz große Rolle. Also da ist jetzt wirklich sehr, sehr viel von dem, was mir Freude macht, fließt da ein und ist da. Und da bin ich jetzt im Moment gut angekommen. Im Moment mit einem großen pädagogischen Schwerpunkt. Und das darf jetzt gern, also ja, auch meine Grundschullehrerausbildung fließt da auch ein. Mhm. Ich muss gestehen, dass es wieder so wie damals die Mathematik gerufen hat, dass diesen großen Ruf, also so einen Ruf gibt, der immer wieder sich leiser und lauter zu Wort meldet, der so sagt, aber du bist doch Künstlerin auch. Du bist ja nicht nur Lehrerin, du bist Künstlerin. Ich bin jetzt nicht so die Schriftstellerin, weil ich, also schon, ich habe inzwischen 5 oder 6 Bücher geschrieben, aber ich bin keine Romanautorin, das weiß ich. Also ich finde das Gute auch an einer Entwicklung ist, je älter man wird, umso mehr lernt man auch darüber, was man nicht ist und was man nicht kann. Und auch je mehr man ausprobiert, umso besser ist es auch, besser weiß man dann auch, in welche Richtungen es nicht geht. Und das ist auch immer traurig und hat auch teilweise mit Scham zu tun oder mit Begeisterung und dann Trauer, dass man an Grenzen stößt. Aber also das, da merke ich, das ist es nicht, aber ich komme aus einer Familie von Malern, also von künstlerischen Malern. Und irgendwas, wer weiß, was da noch kommt. Im Moment kann ich das eh gut ausleben, weil ich auf Instagram und auf Facebook immer wieder so zeichne und da diese kreative Ader einfließen lasse. Also ja, deshalb sage ich, ich traue mich nicht zu sagen, dass das jetzt schon das Ende der Geschichte ist. Was aber jetzt auch neu dazu kommt, ist, also früher würde ich sagen, ich war so dankbar, dass meine Eltern mich so gefördert haben. Und es war dann schon, also diesen Abschluss vom Grundschullehramt habe ich dann schon meinen Eltern zuliebe gemacht. Also so dieses, ich will meine Eltern nicht enttäuschen. Und dann war es eine Zeit lang so, ich will mich und meine tiefste Seele nicht enttäuschen. Also diesen Ruf, der aus mir klingt. Da bin ich jetzt auch schon ganz gut, glaube ich. Also da bin ich schon auf einer guten Fährte. Und was jetzt im Moment mich gut hält, und auch wirklich freudig hält in dem Beruf, den ich mache, obwohl eben immer wieder noch Neugier und Rufe und Begeisterung hier und da sind, ist, ich möchte meine also Kunden, sage ich nicht gerne, sondern die Menschen, mit denen ich arbeite, nicht enttäuschen, klingt jetzt nicht, sind jetzt so blöd, aber anders. Ich möchte mich dankbar erweisen für das Vertrauen, das da in mich gesetzt wird. Und es ist, also ich mache diesen Beruf jetzt schon seit vielen Jahren, schon über 10 Jahre. Und es sind sehr viele Menschen, die mir inzwischen ans Herz gewachsen sind und die wirklich schon lang ihren Weg mit mir gehen und die da einfach das so dankbar annehmen, was ich zu geben habe. Und ich habe das Gefühl, dass wir da, also ich und meine die Menschen, die mit mir zu tun haben, die jetzt auch erst zu mir stoßen, so, wir haben da schon noch eine große Etappe Weg vor uns. Und auch gerade in der jetzigen Zeit merke ich, dass das schon sehr, sehr sinnvoll ist. Also ich finde auch, man muss ja, also ich finde schon auch wichtig, dann so die Zeitqualität oder den Ruf der Zeit und auch damit auch den gesellschaftlichen Auftrag, den man hat, ein bisschen mitzudenken. Und wenn ich jetzt sage, würde ich jetzt Malerin werden und Bilder malen, oder mache ich weiter in dem Beruf, wo ich wirklich schon gut bin, den ich schon lang mache und gut kann? Wo kann ich mich im Moment wirkungsvoller einbringen in der Welt? Mhm. Und da spüre ich ja, da nehme ich den Beruf, den ich im Moment mache, weil der wirklich gerade für mich einen Hebel in der Welt darstellt. Wenn ich mit Menschen arbeite an einem Zeitzeugenprojekt, wo ich sage, schreibt über eure Corona-Erfahrungen und teilt das miteinander und wir schaffen eine Plattform des Verständnisses jenseits von unterschiedlichen Meinungen, ja, oder von Ängsten oder verschiedenen Ängsten auch, und wie das halt im Moment diese Spaltung ja so groß ist und wo ich merke, über Lebensgeschichten, wenn wir die einfach aufschreiben und erzählen, dann geht die Spaltung weg. Weil dann kann jeder auch den anderen, auch wenn er ganz andere Meinungen hat, viel besser verstehen. Also das war eins der großen Projekte, die ich gerade gemacht habe. Und jetzt mache ich als nächstes dann ein großes Gruppenprojekt, wo wir als Gruppe gemeinsam ins Neue einfach gehen und uns ein halbes Jahr Zeit nehmen, zu sagen, wie können wir jetzt das, was war, gut aufarbeiten und einfach uns bereit machen für ein neues Jahr zur nächsten Etappe. Und das, ja, das finde ich gerade wirklich sehr sinnvoll. Und es macht mich überhaupt nicht müde. Also anders als in dieser Zeit der Trauerbegleitung merke ich da, ich kann gar nicht genug bekommen von Menschen, die mir ihre Geschichten erzählen, von Menschen, die schreiben, ja, also die über ihr Leben schreiben.
Das finde ich auch so spannend an dir, ehrlich gesagt. Also ich verfolge deine Arbeit jetzt auch schon ein bisschen länger. Und was mich so richtig fasziniert, worüber ich auch nochmal nachgedacht habe, so in Vorbereitung auf dieses Gespräch, war, dass ich immer so den Eindruck habe, du bist so eine sprudelnde Quelle von ganz vielen Ideen, was dieses ganze Thema Schreiben angeht. Eine sprudelnde Quelle, die einfach nicht versiegt. So, und wo immer wieder auch so Funken sprühen irgendwie. Und das finde ich total schön. Und was mich auch fasziniert ist, du bist ja eben auch Unternehmerin mit deiner Lieblingslebensgefühlsmanufaktur. Ja, und ja. Da fand ich es so in den letzten Jahren und auch immer noch so total spannend, als Zaungast dabei zu sein und dir dabei zuzuschauen, wie du im Grunde genommen wächst, wie du neue Projekte anstößt. Ich finde auch total inspirierend, wie wertschätzend du mit den Menschen umgehst, die du zu dir ins Team reinholst, wie du das nach außen hin kommunizierst. Ich finde, da wird so viel, sichtbar einfach, was, glaube ich, auch zu dir als Mensch gehört.
Ja, sicher, was zu mir als Mensch gehört. Und also ich finde das Schöne, ich glaube, ein Lebenswerk ergibt sich ja immer aus dieser Kombination, aus dem, was in einem ist und was einfach von außen an Gegebenheiten, die man vorfindet. Ja, also welche Gegebenheiten man vorfindet. Und das ist einerseits eben das, was ich gesagt habe, so diese Not der Zeit, ja, oder die Bedürfnisse der Zeit, die Zeitqualität. Oder auch äußere Gegebenheiten, wie dass ich jetzt eine 4-jährige Tochter habe. Und das hat natürlich mein Berufsleben ordentlich auf den Kopf gestellt oder mich auch zur Klarheit gezwungen, auch zur Vereinfachung gezwungen. Also von 1000 Funken Gedanken kann ich halt jetzt nur mehr 2 umsetzen oder 3. Das heißt, ich muss bewusst wählen. Und auch eben mein Körper, der ja auch nicht jünger wird, sondern älter. Also ich bin jetzt schon, oh Gott, 47. Und also ja, ich bin einfach auch schneller müde und ich muss effizienter umgehen mit meiner Zeit und kann mir das, das und das und das jetzt nicht mehr leisten. Und das ist gar nicht so leicht, sich das einzugestehen, aber andererseits unglaublich heilsam, weil man immer mehr gezwungen ist, an den Kern zu kommen und zu sagen, was will ich eigentlich? Und also dazu gehört, was will ich eigentlich, aber auch, was ist mir wichtig? Und dazu gehört gerade in den letzten 1,5 Jahren, dass ich begonnen habe, mir eben ein Team zu erschaffen. Ja, also ich bin von der Einzelunternehmerin jetzt zu einer, eigentlich erst durch äußere Umstände, also wo ich zum Beispiel gemerkt habe, ja, jetzt in der Corona-Zeit Schreibworkshops gibt man nicht am Wochenende, sondern gibt man unter der Woche am Abend. Und dann war klar, ich habe ein kleines Kind, ich kann keine Abendworkshops geben. Und dann habe ich mir eben was einfallen lassen. Habe gesagt, ich suche mir jemanden, eine ganz liebe Frau, die eben diese Meetings für mich moderiert. Und ich gebe die Impulse und ich mache natürlich den ganzen Hintergrund, aber sie moderiert. Und das war ein Segen, wen ich da gefunden habe. Einfach eine komplett gleichwertige, auf Augenhöhe agierende Teampartnerin. Und dann meine virtuelle Assistentin. Ich dachte, ich komme gar nicht hinterher mit diesen ganzen E-Mails. Eine großartige Frau. Und ich habe da also einerseits wahrscheinlich Glück, aber andererseits auch, glaube ich, eine gute Fähigkeit, meine Job Descriptions zu schreiben. Und so, dass sich gleich eigentlich die richtigen Menschen melden. Und was ich jetzt gerade noch aufbaue, ist ein Netzwerk von Lektorinnen, weil ich auch merke, mir schicken halt jetzt sehr viele Menschen auch Texte und wünschen sich, dass ich mit ihnen dran arbeite. Und ich arbeite sehr gerne an Texten, vor allem an diesem Grundkonzept und an Grundton. Und ich gebe gern Anstöße und bringe die Leute ins richtige Fahrwasser. Aber dann setzen sie sich hin und schreiben und dann kriege ich irgendwann plötzlich 80 Seiten Texten, kannst du das mal schnell lesen? Und dann kann ich das halt nicht, weil ich meine Tochter habe und weil ich viel anderes tue. Und da ist das jetzt mein nächster Schritt, dass ich da einfach mir ein Team zusammenstelle und ich habe es schon gefunden und wir arbeiten gerade dran, eben das zu präsentieren. Es ist herrlich und ich bin halt auch, ich bin so eine Allrounderin und ich liebe es so mit Menschen zu tun. Und Gott sei Dank gibt es die ja. Also es gibt ja nicht nur uns ständige Spurenwechsler, ja, sondern das Schöne ist, es gibt ja Menschen, die haben einen Beruf und lieben ihn und wollen ihn die nächsten 30 Jahre machen.
Ja.
Und solche Frauen habe ich jetzt in meinem Lektorinnen-Netzwerk, ja, die einfach sagen, es gibt nichts Schöneres für mich im Leben, als einen Text zu lesen und mit Menschen an der Qualität ihres Textes zu arbeiten. Und was anderes will ich nicht machen. Und also, das ist so schön. Und wenn ich dann die sein darf, ich glaube, ich werde auch immer mehr zur Pforte einfach, die dann an die richtigen Leute weitergibt und die so die Anfangsimpulse gibt und die Begrüßung macht und den Menschen bewusst macht, wo sie eigentlich hinwollen. Und dann einfach an Menschen, die zu meinem Team gehören und denen ich vertraue und denen man vertrauen kann, weitergebe. Zufällig habe ich das sogar in einem Buch kürzlich gelesen über Unternehmensentwicklung, dass es so verschiedene Stufen gibt und letztendlich am Ende des Tages man eigentlich nur mehr dies, also der sagt, ich glaube, ich bin da jetzt schon relativ weit. Also ich mache natürlich noch viel selber. Also die Inhalte kommen jetzt alle von mir noch und so, aber ich habe immerhin schon ein Team. Und der nächste Schritt wäre, dass ich nur mehr die Inhalte mache und selber gar nichts mehr. Und der nächste Schritt wäre, dass ich überhaupt nur mehr die Idee für Unternehmen habe. Also das ist nicht ich. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Aber weil mir eben das Schreiben und die Kunst so am Herzen liegt, also das, was ich tue. Ich würde jetzt nicht raustreten und sagen, so und als nächstes mache ich eine Jeansmarke oder so. Aber also das sind dann die, und es gibt solche Unternehmer, die einfach dann Unternehmen gründen, um Unternehmen zu gründen. Das finde ich sehr spannend.
Ja,
aber ich glaube so diesen Schritt, dass ich vor allem einfach noch die Trägerin des Geistes bin und letztendlich vielleicht sogar Schreibpädagoginnen ausbilde, die in meinem Geist oder gar nicht mehr dann in meinem, sondern in unserem Geist agieren und kompetent sind. Das, also vielleicht wird das noch die letzte Stufe und dann, vielleicht fange ich dann an, diesen Geist in Bilder zu fassen.
Spannend. Das ist auf jeden Fall was schon, Barbara, wo ich oft drüber nachgedacht habe, also wo ich schon öfter mal gedacht habe, oh, es wäre toll, wenn Barbara Fortbildungen anbieten könnte und man sich bei ihr weiterbilden könnte. Und finde ich eine tolle Idee.
Ja, es wird sicher darauf irgendwann rauslaufen. Ich glaube, noch fehlt mir, also ich glaube, 10 Jahre mache ich es noch. So wirklich die Arbeit mit Menschen, wo ich wirklich auch aus den verschiedenen Geschichten, also weil ich auch im Moment ja sehr viel über, auch durch Corona und so, also ich bin ja viel damit beschäftigt, dass ich großen Gruppen von Menschen Impulse gebe und die Gruppen dann untereinander vernetze. Und so die Arbeit mit einzelnen Menschen ganz intensiv konnte ich jetzt in den letzten Jahren nicht machen, davor auch nicht, weil ich da eben vor allem mit diesem Seminarleiten beschäftigt war. Aber das ist noch ein Entwicklungsschritt, der sich logisch jetzt ergibt. Also sozusagen begleite ich Menschen jetzt eben nicht als Lektorin, aber als Mentorin in ihrem kreativen Prozess. Das ist sicher eine Stärke von mir und etwas, was jetzt als nächstes sicher im Programm steht, sobald mir meine kleine Tochter da auch den Raum dafür lässt. Nicht, weil sie sich still verhält, sondern weil sie einfach älter wird und sowieso andere Dinge dann zu tun hat. Und ich glaube, wenn ich das dann noch durchgegangen bin, diese Phase, dann beginne ich, Menschen auszubilden.
Schön. Das finde ich richtig gut. Ich sehe dich da auch.
Wobei ich auch sagen muss, also was schon immer wieder anklopft in meinem Leben, ist, es gibt ja den sogenannten Imposter-Syndrom im Amerikanischen. Man nennt es auch den Rumpelstilzchen-Effekt, glaube ich. Nein, nicht Rumpelstilzchen, doch Rumpelstilzchen-Effekt.
Das ist dieses, dass man irgendwie das Gefühl hat, das, was man...
Kann ja gar nicht wirklich.
Genau, das, was man tut, kann man gar nicht wirklich. Oder man ist gar nicht wirklich dafür qualifiziert.
Genau, und da ist einfach... Also es ist einfach Arbeit, die man mit sich selber machen muss, weil also was bei mir immer anklopft oder auch in der Ausbildung zur Poesie und Bibliotherapie, wenn ich mir die anderen anschaue, die solche Ausbildungen anbieten, sind das alles Akademiker. Also das sind Psychologen, das sind Psychotherapeuten oder eben Germanisten. Und ich bin da die Einzige, die jetzt in dem Feld, also ich wäre dann die Einzige, die nicht diesen akademischen Background oder keinen Titel einfach hat. Aber mittlerweile habe ich auch gelernt, dass genau das, was man für seine Schwäche hält, meistens die spezielle Stärke ist, die man hat. Man muss es sich nur bewusst machen. Und da, also das ist einfach, wenn ich eine große Message in mir spüre oder sage, das ist der Satz, von dem mein Leben letztlich gelenkt wird. Also mittlerweile, seit ich Schreiben unterrichte, ist es das, dass der Stift immer mehr weiß als wir. Und ich weiß, wenn ich mich hinsetze und sage, warum ist es gut, wenn gerade so eine wie ich eine Schreibausbildung anbietet, dann wird mir in 10 Minuten so viel einfallen, dass ich daraus genug Mut entwickle, um es zu tun. Weil es braucht immer nur 10 Minuten. Das gehört zu dem Gedanken, dass der Stift weiß in 10 Minuten mehr als wir in unserem ganzen bisherigen Leben. Immer.
Das ist auch so spannend, ne? Dass man... Vorher weiß man das nicht und man lässt sich einfach darauf ein und dann kommen plötzlich Antworten, von denen man, also die man noch gar nicht wusste, von denen man gar nicht ahnte vielleicht, dass sie in einem sind und dass die rauskommen, wenn man sich diesen Raum nimmt, diese 10 Minuten, sich das gibt quasi.
Ja. Ich glaube, das ist wie so ein Vorhang, den man aufschiebt, weil die Gedanken, die man sich so üblicherweise macht, sind ja immer die gleichen. In Wirklichkeit sind es ja, das ist ja so lustig, wenn man in Schreibübungen sagt, schreib einfach mal alles, was in deinem Kopf ist. Schreib es mal auf. Man hat so das Gefühl, der Kopf ist so voll. Und dann sagt man, okay, dann setz dich hin. Ich habe ein Bildungshaus, in dem ich arbeite, da ist eine lustige Kaffeemaschine, die sagt immer, wenn sie was braucht. Und da steht dann so ein Schriftzug. Und da stand einmal beim Frühstück, stand da Satzbehälter leeren. Und ich habe laut aufgelacht und gesagt, ja genau, das machen wir heute früh im Schreibkurs und das ist halt ein Teil meiner Kurse. Ich sage in der Früh, wir tun den Satzbehälter leeren und du kriegst 5 Minuten Zeit und schreibst mal alles auf, was in deinem Kopf ist. Und die Leute fangen an zu schreiben und nach 2 Minuten sitzen sie da und sagen, und jetzt? Was mache ich jetzt mit den restlichen 3 Minuten? Und letztendlich sind es immer nur so ungefähr 7 Gedanken, die im Kopf herumgeistern. Die machen sich aber so enorm wichtig. Und dann, wenn die mal weg sind, ja, und irgendwann muss man die auch nicht einmal mehr aufschreiben, weil man sie eh schon so gut kennt. Und dann ist es wie, wenn man so behutsam den Vorhang aufmacht und dann plötzlich kann das dahinter endlich zur Sprache kommen. Und das ist es, was der Stift eigentlich schafft, in sehr kurzer Zeit. Ja, und deshalb liebe ich das Schreiben so. Und deshalb liebe ich so, Menschen ins Schreiben zu begleiten, weil ich kann nicht genug bekommen von diesen strahlenden Augen, wenn Menschen die Worte hinter den Worten zu hören beginnen.
Ich finde das auch so spannend. Wir haben ja auch schon mal zusammengearbeitet und ich fand das auch so spannend, was es einfach bringt. Sogar, ja, schreib mal hin, was du auch erstmal nicht schreiben möchtest. So, ne? Schreib es einfach erstmal hin. Das finde ich auch so spannend. Ja. Was das auch macht.
Ja, genau. Ja, es löst die Hirnverstopfung.
Ja, genau.
Ich sag manchmal auch über mich, ich bin so eine Marie Kondo für innen. Also die Marie Kondo ist ja diese Aufräumkönigin Queen. Und die sagt, alles, was dich nicht glücklich macht, schmeiß es einfach weg. Kurz gefasst. Also sie sagt dann schon, sag schön Danke zu den Dingen und zu den Menschen, die dir die Dinge geschenkt haben und so, aber dann ab in die Mülltonne oder also ein bisschen moderner gedacht und nachhaltiger zum Secondhand und zum aber oder ins Recycling. Aber das Prinzip, 80% der Dinge, die du in meinem Fall in dir drin hast, die brauchst du nicht. Und wenn du dann einmal merkst, also wenn du einfach Gedanken verkostest und dann so wie die Marie Kondo sagt, dann gibt es das eine Kleidungsstück, da weißt du, das greifst du an und du bist selig und du weißt, es gehört zu dir und du spürst tiefes Glück. Ja, und so gibt es die Gedanken, die schreibst du auf oder die Worte und du spürst, das ist tiefes Glück, das ist jetzt stimmig und richtig und jetzt wahrhaftig. Mhm. Und wenn du diese Wörter dann auch noch in eine gute Ordnung bringst, ja, oder durch einen guten Schreibstil, was auch immer gut dann heißt, oder durch einen achtsamen Schreibstil, noch ins rechte Licht setzt, ja, und so, dass die Leute dieses Lesen auch noch empfangen können und dadurch Resonanz entsteht deiner eigenen Worte, dann ist dein Leben in Ordnung für diesen Moment oder für diese Zeit, in der du das geschrieben hast.
Im wahrsten Sinne des Wortes in Ordnung, also geordnet,
Ganz genau, ja.
In Symmetrie, in Ordnung alles einfach wirklich.
Ja, genau. In der richtigen Ordnung. Mhm. Mhm. Ja, und wie bei der Marie Kondo, dann räumt man auf und nach einem Jahr schaut die Wohnung wieder furchtbar aus. Und dann wo das nach ein paar Wochen wieder alles durcheinander ist. Und dann kann es sein, dass man das liest, was man geschrieben hat und sich wieder erinnert. Oder dass man merkt, es ist wieder Zeit für eine Schreibetappe. Mhm. Einen Tag mit dem Tagebuch. Ja, also so mache ich mir, insofern mache ich mir jetzt um meine weiteren Spurenwechsel keine Sorgen. Aber ich glaube, ich würde keinen Spurenwechsel mehr machen, ohne nicht vorher wirklich immer wieder drüber zu schreiben. Mhm. Also Stift ist für mich jetzt eigentlich der wichtigste Weichensteller. Ich stelle mir gerade so vor, diese Riesenwerkzeuge, die Weichensteller bei der Bahn haben. Ja. Ich brauche kein großes Werkzeug, aber ich brauche meinen Stift, weil der einfach mich besser kennt als ich.
Ja, und der hilft dir zu erspüren, wo es dann genau hingehen soll wahrscheinlich, ne? Wenn ein Spurenwechsel, wenn, wohin? Also wo du erzählt hast, die Zeit aus deinem Studium, wo du dann zu dem Mathematiklehrer gegangen bist, zu dem Mathematikprofessor, dieser mündliche Austausch quasi, dass dir der Stift dabei hilft, diesen innerlichen Austausch zu machen, um wirklich ganz genau zu lauschen, wohin zieht es mich und aus welchen Gründen.
Ja, und ich glaube, es hat noch eine Komponente. Ich glaube, um wirklich Entscheidungen treffen zu können, müssen wir die Dinge, zwischen denen wir uns entscheiden, wirklich ernst nehmen. Ja, also es ist ein reines Gedankenspiel, führt noch nicht wirklich, glaube ich, zu einem Gefühl für das Richtige. Und also ich kenne das bei mir sehr gut und ich habe das immer wieder, mache ich mir so Gedanken, wo geht es als nächstes hin? Ja? Oder auch mit Kursen, die ich entwickle oder Seminartiteln oder so. Und dann schreibe ich und dann komme ich auf ein Ergebnis. Ja? Und dann schreibe ich das hin und mache ein Vision Statement oder ein Titel oder was auch immer. Manchmal schreibe ich sogar auf meiner Homepage eine ganze Kursausschreibung. Ja? Und ich nehme es wirklich ernst. Und das ist vielleicht auch was mir aus der Clownerie geblieben ist, dass ich das, was ich tue, wirklich ernst meine. Und ich mich hineinsteigere und das dann genau so mache. Und manchmal passiert es oder oft passiert es, dass ich dann das liegen lasse und nach 2 Tagen schaue ich drauf oder noch in derselben Nacht danach schaue ich drauf und merke, ui, das ist jetzt zwar in sich alles schlüssig und stimmig, aber das ist es noch nicht. Mhm. Da ist dahinter noch was. Mhm. Und dann merke ich, in Wirklichkeit, es ist halt auch was, es ist oft auch meine Geschicklichkeit, die dann so Dinge zusammenbastelt. Ja? Und dann merke ich, aber hinter der Geschicklichkeit und diesem, das habe ich jetzt gut handwerklich gut zusammengebaut, gibt es vielleicht noch einen tieferen Ruf, der da noch nicht gehört ist, der noch was will. Mhm. Oder ein anderes Thema, das größer ist oder jetzt gerade wichtiger. Und deshalb ist Schreiben auch, also so eine Mischung aus sich hineinsteigern und dann ablegen. Und wenn es dann hält, dann ist es tragfähig. Aber wenn es nicht hält, dann hat man noch eine Chance. Und Schreiben ist auch so ein schöner Verzögerungsraum, ein Proberaum einfach.
Und dieses Es hält, woran spürst du das? Ist das einfach, dass es dich nochmal anders... also ich hatte gerade so in meinem Kopf so dieses... wenn es abgekühlt ist, wenn es irgendwie kein Leben in sich hat, wenn man es liest, wenn es einen nicht mehr im Herzen, sag ich mal, berührt oder auf eine gewisse Art und Weise ja nicht mehr lebendig ist. Ich weiß nicht, wie empfindest du das? Woher weißt du, dass die Suchbewegung noch nicht zu Ende ist, dass du noch nicht da angekommen bist?
Ja, also das geht bei mir nicht so schnell, sondern eher ist es, dass ich unrund werde. Also nicht leblos. Bei mir ist es dann eher das Wütend und das Unrundwerden. Also wütend auf mich selber. Ich merke es dann oft auch an schlaflosen Nächten, dass ich mich so wälze und unruhig werde und so hyperaktiv werde ich dann. Also es ist dann eher mein Körper, der da spricht. Und alle Haare aufstellen und sagen, was stimmt da noch nicht? Und dann weiß ich einfach, ich muss mich nochmal dran setzen. Ja, also das Leblose, das habe ich nicht so. Das habe ich eher andersrum. Ich habe das eher, ich habe schon ziemlich viele tolle Sachen gemacht in meinem Leben und auch tolle Seminare geleitet. Und bei mir ist eher das Problem, wenn die dann zu lang liegen. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe nächstes Jahr im Frühjahr ein Seminar und dann plane ich das und vielleicht bin ich im Moment schwer begeistert davon. Ja. Und vielleicht ist es auch richtig gut, aber ich weiß, wenn ich das jetzt planen würde und nächstes Jahr im Frühjahr auspacken, dann wäre es leblos. Dann könnte ich es nicht mehr hervorrufen oder zumindest ist es mir lang so gegangen und geht es mir immer so, wenn ich nur Stichworte schreibe. Und jetzt habe ich schon gelernt, dass ich das möglichst ausführlich dann schreiben muss. Ich habe zum Beispiel auch, wie ich an meinem Buch Federleicht gearbeitet habe, das ist mein Schreibmotivationsbuch und Schreibratgeber, da war ich schon hochschwanger mit meiner Tochter und habe irgendwie ziemlich viel anderes gehabt. Und es war nicht so ein Luxus wie bei den ersten beiden Büchern, dass ich so wirklich lang am Stück schreiben konnte, jeden Tag, 6 Stunden und jeden Tag, sondern da musste ich so häppchenweise schreiben. Und dann habe ich mir oft am Ende des Tages, wenn ich gewusst habe, jetzt kann ich eine Woche nicht schreiben, habe ich mir Stichworte aufgeschrieben. Und dann habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht, ich kann nicht mehr anknüpfen. Und dann musste ich ganz aufwendig alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, nochmal lesen, um wieder in den Schwung zu kommen. Und dann habe ich die Strategie ein bisschen geändert und habe mir am Ende zu einer Schreibzeit oder vor einer Auszeit immer ein kleines Briefchen geschrieben, sehr emotional, und habe geschrieben, liebe Barbara, du hast jetzt das und das geschrieben und jetzt möchte ich dir sagen, dir ist ganz wichtig, dass du jetzt beim Weiterschreiben an Folgendes denkst und deine Leser zu Folgendem ermutigst und vergiss nicht, dass du dir da diese lustige Übung eingefallen ist, also sehr viele Emotionswörter hineingebaut. Und wenn ich dann nach einer Woche hingegangen bin und mein Briefchen an mich selbst wieder gelesen habe, dann hat das funktioniert. Dann habe ich dem Erkalten quasi etwas entgegensetzen können. Und es gibt Methoden, das dem Erkaltetsein wieder, also es wieder aufzuwärmen, es wieder anzuwärmen.
Ja. Das heißt, das Erkalten ist es gar nicht so unbedingt. Es ist eher die innere Unruhe, die da kommt. Das Erkalten muss noch gar nichts aussagen quasi.
Nein, also dem Erkalten traue ich, das nehme ich nicht zu ernst mittlerweile. Da weiß ich, das ist einfach Arbeit.
Ja.
Da wieder hineinzugehen und mich wieder reinzuwühlen.
Ja.
Aber ja, das Unrunde und das. Ja.
Die treibt, das ist Strom.
Mein Indikator, ja, genau. Also auch, jetzt könnte man auch sagen, so der innere Kritiker, also da gibt es natürlich dann diese Stimme, die in der Nacht sagt, das ist ja alles Mist, was du da gemacht hast. Vollkommen Mist, völlig unbrauchbar. Ja, so klingt das auch bei mir. Was glaubst du eigentlich, was du bist? Was soll denn das jetzt? Und dann weiß ich, gut, dann setze ich mich halt morgen nochmal hin. Und es ist dann eben nie so, dass ich sage, es ist strategisch falsch, es ist fachlich falsch, sondern ich weiß immer, da gibt es einen tieferen Ruf. Und da ist dieses Wort, ich habe ein Wort, das ich fast mein Lieblingswort ist, was sehr unter Verruf gekommen ist, dieses Wort, nämlich das Wort eigentlich. Ja, also ganz viele sagen, sag nicht eigentlich und lass das doch weg. Und eigentlich möchte ich im Sommer auf Urlaub fahren, aber ich fahre nicht. Dann sag, ich möchte im Sommer auf Urlaub fahren und tu es. Und ich glaube das nicht, sondern ich halte das Wort eigentlich für was sehr Wertvolles, weil das Wort eigentlich sagt, was ist noch näher an meinem eigenen dran? Also heißt für mich übersetzt aus meinem Wesen heraus. Eigentlich. Und wenn ich sage, eigentlich möchte ich im Sommer auf Urlaub fahren, aber ich kann nicht, dann kann das einfach sein, dass meine Seele sagt, ich würde gerne auf Urlaub fahren und äußere Umstände lassen es nicht zu. Und trotzdem ist es so wertvoll, mit dem Ruf der Seele in Kontakt zu sein. Und deshalb glaube ich, dass das Wort eigentlich ein unglaublich heilungsvolles und ja, für unsere Gesundheit, für unsere seelische sehr wichtiges Wort ist. Und wenn ich sage, bei dem Seminar, worum geht es hier eigentlich? Also das ist dann immer die Frage, eigentlich immer die Frage, die ich mir stelle. Wenn ich ein Seminar wieder gebastelt habe und sage, worum geht es mir eigentlich? Dann schreibe ich wieder 10 Minuten oder manchmal brauche ich eh nur einen Satz aufzuschreiben. dann weiß ich es und dann baue ich das Seminar neu und weiß, worum es eigentlich geht. Und dann meistens nach dem zweiten Schritt bin ich dann schon angekommen.
Danke, liebe Barbara.
Es ist schön, mit dir zu plaudern, Sarah. Und ich kenne uns ja schon, dass wir stundenlang auch plaudern können. Und eigentlich würde ich jetzt gerne noch mit dir auf ein Glas Wein, Bier oder Zitronensaft gehen. Bei mir wäre es jetzt, glaube ich, gerade am ersten Zitronensaft. Ja. Ja. Und es war trotzdem eine gefühlte Zeit. Es war eine gefühlte Zeit, die wir, glaube ich, auch hier gut abschließen können.
Dann wünsche ich dir alles Gute erstmal.
Danke, ich dir auch und euch allen Hörerinnen natürlich auch und vor allem viel, viel Eigentlichkeit, viel Wahrhaftigkeit, viel Aufrichtigkeit und dass ihr immer einen Stift in eurer Tasche und immer ein Blatt Papier in Reichweite habt.
Möchtest du noch sagen, wo wir dich finden können, wenn jemand interessiert ist?
Ja, es gibt meine Homepage, die heißt mein-lieblingsleben.at. Mein-lieblingsleben.at.
Okay. Gut. Dann bis bald.
Tschüss.